Herzlich willkommen zur Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau aus den Sprecherkabinen bei mir in Köln bei Ralf aus Hannover. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 41 mit unserem Gast Jan von Enten, Geschäftsführer bei Here We Grow und dem Thema Auswärtsspiel, Erfolg auf fremden Spielfeldern. Jan, von unserer Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Super, dass du hier aufläufst bei uns in der Business Liga. Du kannst ja auch mal sagen, wo du gleich herkommst. In Köln und Hannover sitzt du auf jeden Fall nicht. Sag doch zu Beginn ein bisschen was zu dir, deiner Position und dem Unternehmen Here We Grow.
Mache ich gerne. Erstmal vielen Dank für die nette Einladung. Freue ich mich natürlich sehr, dass ich hier bei eurer Business Liga mal mitspielen darf. Ich habe euch natürlich schon immer beobachtet aus der Ferne und jetzt bin ich selber dabei. Das ist natürlich ganz stark. Genau, also ich sitze in Hamburg, wie sich das für einen guten alten Pfeffer bzw. Kaffeesack gehört. Genau, ich arbeite für eine kleine Non-Profit-Organisation, eine gemeinnützige GmbH mit dem Namen Here We Grow. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kaffeekleinbauern in Uganda und Äthiopien zu fördern. Das klingt jetzt erstmal nicht sonderlich spannend. Da gibt es ja eine ganze Menge Organisationen, die das machen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir diese Arbeit, die wir machen, ganz evidenzgetrieben voranbringen wollen. Also wir wollen wirklich schauen, was funktioniert, welche Trainings bringen beim Kleinbauern bessere Effizienz und schlussendlich, was bringt besseres Einkommen für die Kleinbauern. Das ist unser Ziel, unser Kernindikator, wonach wir unseren Erfolg, unsere Projekte messen, ist immer der Indikator Einkommen. So, wir haben jetzt 7 Projekte in Uganda und Äthiopien, die wir momentan durchführen. Und sind noch relativ jung. Unsere ersten Projekte haben wir 2019 angefangen. Also sind wir noch am Lernen, also sind noch jung und lernen und wissbegierig.
Boah, ja, ne, ganz, ganz, ganz spannendes Thema heute für das Auswärtsspiel. Auch nochmal von mir herzlich willkommen in der Business Liga. Ja, und wenn du uns schon länger von der Tribüne verfolgt hast, dann weißt du ja, wenn du am Platz stehst, dann kommt am Anfang auch immer die Frage, wo du dich denn selber als Trainer aufstellen würdest, gerne beruflich, aber auch privat. Welche Position liegt dir am ehesten?
Also ich bin tatsächlich, auch wie früher im Hockey, bin ich so linkes Mittelfeld. Also das ist halt so eine Kämpferposition, wo man halt immer dranbleiben muss. Man hat immer relativ schnelle Leute gegen sich spielen. Da muss man gut in der Verteidigung sein, immer dranbleiben, aber eben auch einen guten Zug nach vorne entwickeln können. Also da sehe ich mich so, was das für mich im Beruflichen heißt. Also ich tue das, was ich tue, mit einer großen Begeisterung, purpose-driven, wie man heutzutage so schön sagt. Also da bin ich, das ist mir ganz wichtig. Ist mir das ganze Thema Entwicklung und Kaffee sind einfach große Herzensangelegenheiten für mich. Das ist so vielleicht im Kurzdurchlauf da, wo ich mich auf dem Spielfeld sehen würde.
Ja, linkes Mittelfeld, das liegt uns ganz gut, Volker, ne?
Ja, meine ich, hatten wir auch bisher noch nicht auf dem Spielfeld. Linkes explizit, linkes Mittelfeld. Mittelfeld hat man natürlich, oder ein Stück dahinter, so mit Blick nach vorne. Jan, sag mal, wo du auch gerade beschrieben hast, linkes Mittelfeld, ne, so dranbleiben, hartnäckig sein, das stelle ich mir auch schon vor in deinem täglichen Doing. So, also A, ist das natürlich, also stelle ich mir so vor, nochmal was aus Deutschland heraus, ne, beim anderen Kontinent da zu gestalten. Natürlich seid ihr auch häufig genug vor Ort. Aber was würdest du denn sagen, was ist so das, wo es auch da Hartnäckigkeit braucht? Und wo es vielleicht leichter fällt und wo es ein bisschen schwieriger ist.
Mhm. Ja, lass mich vielleicht nochmal ein bisschen weiter zurückgehen, wieso ich diesen Job überhaupt mache und wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Also ich war, als ich 16 war, stand ich das erste Mal auf einer Kaffeeplantage, weil mein Vater Kaffeeexporteur in Papua-Neuguinea war. Und da war ich total fasziniert davon, wie eigentlich dieses Zusammenspiel zwischen Menschen im Ursprung, die Kaffee produzieren, oft in Armut leben und dieser große Sprung dann in die Konsumentenländer, wo Kaffee konsumiert wird, wo ja eigentlich alles gut ist. Dieser große Gegensatz hat mich immer total fasziniert. Und ich habe mir damit 16 schon eigentlich so zur Aufgabe gemacht, Mensch, da muss man doch irgendwas dran ändern können und Kaffee als Werkzeug zur Entwicklung nutzen können. So, komme ich her. Und in Bezug auf Hartnäckigkeit, da hast du völlig recht. Erstmal muss man hartnäckig sein, um ein Verständnis für lokale Begebenheiten zu bekommen. Als ich das erste Mal hartnäckig im Feld war und mit einem Bauern in Papua-Neuguinea gesprochen habe, habe ich auf seine Kaffeeplantage geguckt und der hatte nur die Hälfte seines Feldes geerntet, wo ich dachte so, wie kann das denn sein? Was machst du denn da? Und er guckte mich nur an, ja, warum soll ich denn den Rest ernten? Ich meinte, ja, kriegst du mehr Geld. Da meinte er so, ja, ich habe eigentlich genug geerntet, ich habe das Geld, was ich brauche, ich habe meine Rechnung bezahlt, also ich brauche den ganzen anderen Kram gar nicht. So, gut, mit meiner Hartnäckigkeit, also mit meinem Kampfgeist, komme ich wohl nicht so wahnsinnig weit. Ich muss wohl erstmal verstehen, wie der Gegner in diesem Falle, der Kleinbauer, halt funktioniert und wie der tickt und wie der denkt. Und das ist wirklich das, was ja was meine Arbeit eigentlich ganz speziell ausmacht. Wir kommen oft mit unseren Ideen, mit unseren Wertevorstellungen nach Uganda und Äthiopien und wollen Entwicklung vorantreiben, ohne wirkliches Verständnis zu haben, was die Menschen vor Ort eigentlich brauchen. Wir gucken sehr stark auf Einkommen, auf Effizienzsteigerung, weil wir das so gewohnt sind, weil das für uns Entwicklung ist. Aber wenn man mit so einem Menschen vor Ort spricht, ist das vielleicht gar nicht immer so das Ziel. Also wie gesagt, diese Hartnäckigkeit, sich wirklich zu zwingen, in der Zusammenarbeit mit Kleinbauern in Uganda oder Äthiopien, sich wirklich zu zwingen, zu verstehen, was die Menschen vor Ort brauchen und was sie umtreibt, nicht? Sonst ist man irgendwie völlig auf dem falschen Dampfer und kann auch keine Wirkung erzielen. Also das ist ganz wichtig.
Das heißt, die haben dann wahrscheinlich dann auch, also zumindest habe ich das deinem Beispiel gerade entnommen, etwas andere Wertvorstellungen als wir hier in der westlichen Welt. Ne? Und vielleicht kannst du uns da nochmal kurz so ein bisschen mitnehmen. Was hatte ich denn, du hast eben gesagt, mit 16 warst du das erste Mal auf der Kaffeeplantage. Was hatte ich denn dann nach Äthiopien und Uganda geführt? Warum gerade da und wie waren da so deine Anfänge im jetzigen Job oder vielleicht auch davor?
Ja, gut, ich war relativ, also ich bin wirklich, seitdem ich dann aus der Schule raus bin, bin ich tatsächlich immer im Café geblieben mit einer kurzen Unterbrechung, aber ich war lange in Vietnam. Ich habe 5 Jahre in Vietnam gelebt und gearbeitet, danach in Zentralamerika, habe da viele Kaffeeprojekte begleitet und bin dann ja jetzt vor ein bisschen mehr als 2 Jahren zu Here We Grow gekommen und weil Here We Grow so wirkungs- und evidenzbasiert und getrieben ist, haben sie sich damals 2 Länder ausgeguckt, in denen sie arbeiten wollten, und das ist halt Äthiopien und Uganda. Ungefähr ein Drittel der weltweiten Kaffeeproduzenten leben in Uganda und Äthiopien. Also es sind ganz viele Menschen, die da in diesen beiden Ländern von Kaffee abhängen und mit Kaffee ihren Lebensunterhalt verdienen. Und auf der anderen Seite haben beide Länder eine sehr hohe Armutsrate und es ist einfach sehr viel Potenzial da, dieses Einkommen dieser Kleinbauern zu verbessern. Insofern sind wir da auch sehr strategisch vorgegangen und sind einfach in die Länder gegangen, wo die meisten Menschen vom Kaffee abhängen und genau, und wo das größte Potenzial zur Verbesserung des Einkommens ist.
Und jetzt stelle ich mir so vor, wenn du erzählst, also eher Hartnäckigkeit, ne? Man kommt mit dem westlichen Mindset rein, ne? So, man muss das irgendwie so skalieren, ne? Irgendwie mehr rausholen. Da hast du noch die Hälfte, 50% der Ackerfläche ist noch frei. Also dann stelle ich mir das auch vor, dass das so eine andere Hartnäckigkeit dann ja sein muss, ne? Also sich so zurückzunehmen und wie du sagst, dem Kaffeebauern zuzuhören und dann eben auch so auszubalancieren. Okay, was ist unser Auftrag von Here We Grow? Was ist unsere Mission? Aber eben das Tempo nicht zu überziehen, so, sonst springen die euch ja ab, nehme ich dann mal an, ne? Also gab's da bei euch auch innerhalb der Organisation so ein, ja, weiß nicht, so ein Ausbalancieren, so ein Austarieren, gab's da mal, solltet ihr euren eigenen kleinen Change-Prozess auch oder läuft der stetig da eigentlich?
Absolut. Ich meinte eben, wir sind relativ jung, nicht? Und wir sind wirklich gestartet, da war ich noch nicht in der Organisation, aber als es losging, war wirklich eine sehr eindimensionale Fokussierung auf das Thema Einkommen. Das hat sich in der Zwischenzeit relativiert und wir sind wesentlich breiter geworden, denn wie gesagt, das Thema Einkommen ist nicht unbedingt immer das zentrale Thema. Ganz im Gegensatz, Community, Familie, Zugehörigkeit, das sind Werte, Und wenn du jemanden in Uganda oder in Äthiopien oder ich habe es live in Simbabwe mal erlebt, da wurde gesagt, Wohlstand ist für Menschen, wenn sie abends mit einer großen Gruppe Menschen in der Familie zusammensitzen. Das ist für sie Wohlstand. Ich stand zu der Zeit, war Single, saß in meiner kleinen Wohnung in Winterhude alleine und dachte so, wer muss hier eigentlich Entwicklungshilfe für wen machen? Nicht? Die haben total Mitleid mit mir gehabt und meinten, der arme Tropf, der ist ja total arm, weil er ja eben alleine ist. Und das ist, wie gesagt, ganz, ganz spannend. Und ja, und wir mussten unsere, oder mussten, wir haben halt unsere unsere Ansatzweise insofern auch in der Arbeit mit den Kleinbauern über die Zeit sehr angepasst und schauen eben wesentlich mehr auf, wie können wir die Community stärken. Also wir gucken eben auf Themen wie Geschlechtergleichheit, Gender, wie wird das Einkommen auch im Haushalt zum Beispiel verwendet. Ne? Also es halt, wir haben oft gesehen, dass es halt solche sozusagen sogenannte Unintended Effects gibt, dass wenn wir zwar mehr Einkommen generieren, aber dadurch dann die Power Balance in der Familie total umkippt und dadurch eigentlich mehr Gewalt und mehr Leid entsteht, obwohl eigentlich gemessen wir unser Ziel erreicht haben. Nicht? Also da muss man dann wirklich gucken, wie welche anderen Maßnahmen, welche anderen Projektkomponenten wir mit reinnehmen, um halt auch ja wirklich Wohlstand im weiteren Sinne zu schaffen.
Aber das mit der Einsamkeit ist ein spannender Punkt, da lernen wir ja tatsächlich ja gerade. Ich habe irgendwie die Woche gehört, dass es jetzt auch Studien gibt, da geht es um Alterseinsamkeit, ne, dass die Menschen halt immer mehr ja krank werden, dadurch, weil sie alleine sind, ne? Und dass da jetzt auch gesellschaftlich dran gearbeitet werden soll. Also das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema, auch in unserer Gesellschaft. Aber vielleicht kannst du uns noch mal kurz, Jan, so ein bisschen was zu Here We Grow erzählen. Du hast in der Einleitung ja erzählt, dass du da in der Geschäftsführung bist. Was ist das für eine Firma? Was ist so eure Aufgabe? Wo agiert ihr? Ist das nur im Bereich Kaffee oder habt ihr noch andere Felder? Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz mitnehmen.
Auf jeden Fall, das ist, hast du recht, ein bisschen kurz gekommen am Anfang. Also,
wir sind Zeit.
Genau. Wir sind hier ein Team von 7 Leuten. Wir haben jeweils einen Country Manager, eine Verantwortliche für jeweils ein Land. Und dann haben wir eben dann auch dedizierte Personen, die für das ganze Thema Monitoring, Evaluation and Learning zuständig ist, also um das ganze Thema Evidenz gut zu bearbeiten. Genau, wir sind ursprünglich auch von der Max und Ingeborg Herz Stiftung gegründet worden. Max und Ingeborg Herz waren die Stifter von Chibo. Insofern ist es da auch naheliegend, dass wir uns erstmal primär um Kaffee-Kleinbauern kümmern. Also das Vermächtnis der Ingeborg Herz war, dass eben sie gerne sicherstellen wollte, dass Chibo oder die Max und Ingeborg Herz Stiftung in dem Falle sich eben auch ganz, ganz speziell um das Wohl der Kleinbauern kümmert. Genau, das ist da nochmal ganz wichtig. Das Thema Daten ist für uns zentral. Also wir sammeln viel Daten. Wir wollen gerne verstehen, was im Feld passiert. Und wir wollen gerne auch verstehen, wie wir die Arbeit halt besser machen können. Wir haben darüber eben gerade gesprochen in den verschiedenen Dimensionen, sowohl Einkommen eben als auch allgemeiner Wohlstand. Also wir geben auch einen großen Teil unseres Budgets eben auch für rigorose Studien aus, um das, was wir tun in den Projekten, auch gut begleiten und beurteilen zu lassen. Und da in den Projekten tun wir verschiedene Dinge. Wir haben verschiedene Ansätze, die wir testen. Das geht los mit reinem landwirtschaftlichen Training, wo wir halt versuchen, Kleinbauern bessere Bewirtschaftungstechniken beizubringen. Wir haben andere Themen, wo wir mit einer Organisation zusammenarbeiten, die heißt Digital Green. Die guckt jetzt auf andere Möglichkeiten, auf digitale Möglichkeiten, Bauernberatung effizienter zu machen. Wir haben andere Projekte, die auch mehr auf das ganze Thema Gesundheit schauen. Also das ist ein ganz breiter Blumenstrauß, mit dem wir versuchen, mit den Projekten, wir halt immer versuchen, das Einkommen von Kleinbauern zu verbessern.
Und wie schafft ihr es da, das zu messen? Also das stelle ich mir jetzt schwierig vor, wenn halt ne, so schön so operativ auf dem Feld unterwegs ist. Da werde ich ja, das hat man ja schon bei manchen Firmen oder Kunden von mir, wenn du irgendwie mit den Jungs in der Produktion sprechen willst, da gibt es gar keinen Laptop. Oder es gibt einen Laptop, aber die Kamera geht nicht oder sowas. Ne? Ja. Das ist ja schon schwierig, da irgendwie jetzt von Ferne irgendwie Interviews zu führen oder sich auszutauschen. Was sind da eure Hilfsmittel? Wie geht ihr da in Kontakt oder setzt Messgrößen auf, die man pflegen kann oder einreichen kann?
Ja, das ist ein absolut wichtiger Punkt. Also wir gehen tatsächlich, um unsere Datenerhebung zu machen, haben wir Partner, die für uns ins Feld gehen und die Daten in Interviews direkt vor Ort aufnehmen. Nicht? Also es ist wirklich, dass sie da pro Bauer eine Stunde bestimmt zusammensitzen. Wir ziehen dann natürlich statistisch relevante Stichproben, um eben da rauszubekommen, was die Themen sind. Und da wird da wirklich alles von Einkommen bis Gesundheit alles abgefragt. So, das wird dann halt in so kleinen Tablets dann eingegeben, dann wird es hochgeladen, dann haben wir dann große Datenmengen, die wir dann irgendwie analysieren müssen. Aber die Vergleichbarkeit ist genau das, was du meinst, Volker. Ich meine, die Daten, die wir erheben, versuchen wir so genau zu erheben, wie es geht. Aber das sind dann halt sogenannte Recall-Data. Also wenn du einen Bauern fragst, was hast du letztes Jahr verdient oder wie viel Kaffee hast du geerntet, dann weiß er das halt oft gar nicht. Das ist eine Schätzung. Das ist so ähnlich, als wenn ich dich frage, wie viel hast du letztes Jahr getankt? Kannst du so eine Hochrechnung machen, nicht? Aber du weißt es halt nicht so richtig. Insofern hat man da immer eine gewisse Ungenauigkeit drin. Allerdings, wie gesagt, wenn du das über eine große Menge an Bauern hast, dann sollte sich die Error of Margin of Error dann eigentlich im Rahmen halten. Aber das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Das ganze Thema da.
So ein typischer Bauer, Jan, in Äthiopien, Uganda, es gibt ja solche und solche, ne, wahrscheinlich, aber wie groß ist das Feld, was er bewirtschaftet? Wie viel Kaffee kommt da am Ende raus, auch wenn er es nur zu 50% erntet? Gibt es da so Gleichheiten oder gibt es da kleine, große Querbeet? Wie ist das da aufgeteilt?
Also klar, es geht natürlich Querbeet. In Uganda gibt es große Plantagen, einige wenige, aber der Großteil der Kleinbauern, die bewirtschaften vielleicht im Schnitt so um einen Hektar, ein bisschen weniger als einen Hektar. Also es ist nicht viel. Und da bekommen sie ungefähr vielleicht, wenn es gut läuft, so zwischen 500 und 800 Kilo Kaffee draus, was sich dann übersetzt in einem Einkommen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind dann irgendwo zwischen 1200 und 1500 Euro pro Jahr, nicht? Also das ist wirklich pro Jahr. Das ist nicht viel. Und das ist bei uns eben auch ganz wichtig. Wir schauen eben auch drauf. Uns ist klar, dass Kaffee zwar einer der wichtigsten Einnahmequellen für die Menschen vor Ort ist, aber dass eben auch andere Einnahmequellen da wichtig sind. Also wir gucken auf Diversifizierung von Einkommen, sowohl durch andere Feldfrüchte, aber eben auch durch Annäherung an Arbeitsmärkte und so weiter. Aber ja, das ist sind im Vergleich zu dem, also in absolute Terms sind das wirklich niedrige Einkommen und die bewegen sich so unter der Armutsgrenze. Und das sind halt genau unsere Ziele. Wir wollen halt auf jeden Fall im ersten Schritt schauen, dass wir die Bauern näher an die Armutsgrenze und idealerweise über die Armutsgrenze hinbekommen.
Mhm. Reine, du sagtest auch, dass ihr nochmal mit drauf guckt oder es unterstützt, dass auch das Thema Bildung da stattfindet. Also dass es nicht nur hauptsächlich darum geht, den Ertrag, den Umsatz zu erhöhen, sondern wohin das Geld da fließt.
Also Bildung ist natürlich zentral für die Entwicklung eines Landes. Allerdings haben wir gesagt, Bildung ist im Endeffekt ursächlich und wichtiger Bestandteil eines jeden Landes. Insofern fördern wir Bildung direkt nicht so. Wir sagen natürlich, durch das Einkommen, was wir generieren können oder das Mehreinkommen, das wir generieren können, damit kann dann eben Schulgeld bezahlt werden, damit können dann die Kinder zur Schule gehen. Aber dass wir jetzt sagen, dass wir uns aktiv in Bildungsprojekte einbringen, das ist nicht so. Das sind andere NGOs, die das machen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir fokussiert auf im Endeffekt auf die Farm, auf das Feld, dass wir da bleiben wollen und da versuchen, unsere Wirkung zu entfalten.
Und woher nehmt ihr euer Wissen, was es zu optimieren gilt? Also ich hatte mal vor kurzem mit einem IT-Verantwortlichen von einem Düngemittelhersteller zu tun und der sagte mir dann auch, dass das ja mittlerweile auch sehr technologisch ist, ne, dass man über Satelliten erkennen kann, wie das Wetter wird und in Abhängigkeit davon der Dünger irgendwo auf irgendwelchen Feldern aufgetragen wird. Also fand ich schon sehr, sehr techy alles. Woher nehmt ihr eure Ratschläge, euer Wissen, was er den Kleinbauern dann mitgibt?
Ja, wir haben lokale Kräfte. Also wir arbeiten ja über Partner. Wir arbeiten ja nicht direkt. Wir finanzieren im Endeffekt lokale NGOs, die für uns diese Arbeit umsetzen. Und das sind halt dann lokale Agronomen, nicht? Also wir haben große Projekte, also jetzt in Uganda haben wir zwei Projekte mit knapp 30.000 Kleinbauernfamilien, nicht? Da sind halt wirklich große Teams unterwegs, die dann halt regelmäßig die Trainings durchführen und genau. Und du, ja, du sprichst das Thema Düngemittel an. Das ist für eine Produktivitätssteigerung natürlich essentiell. Viele von den Bauern haben gar keinen Zugang zu Düngemitteln, nicht? Und dann hast du in Ländern wie in Uganda oder Äthiopien. Äthiopien ist im Kaffee sowieso gar keine synthetische Düngung erlaubt. In Uganda ist es erlaubt. Aber da die Frage, wo kommst du an gute Düngemittel ran? Die werden oft lokal gepanscht, da wird dann alles Mögliche reingemischt, was kein Dünger ist, wird den Bauern verkauft und so weiter, nicht? Also da haben wir eine wichtige Rolle, auch da wieder eine Bildungsrolle in dem Sinne zu spielen, um den Bauern zu unterstützen, um zu wissen, dass sie die Inputs, die sie kaufen, dass es gute sind und dass sie eben auch wirksam sind. Das sind so die Themen, die wir da vorantreiben können und unterstützen können.
Und ich finde übrigens den Namen eurer Firma ja total super, ne? Here We Grow. Wenn man da so denkt, Here We Grow im Sinne von größer werden, also auch größer werden so von Kunden, was würde das so für euch bedeuten, für die Organisation? Wäre das überhaupt eine Veränderung? Und das Zweite, wie ihr euch ausrichtet auf den Klimawandel, ne? Oder was da alles so passiert und besonders, denke ich mal, die Kaffeebauern auch da beeinflusst.
Ja, in Bezug auf Kunden, ich weiß nicht genau, ob du das meintest, aber ich meine, was wir natürlich versuchen, Lösungen zu entwickeln, die dann halt auch von anderen übernommen werden sollen, nicht? Idealerweise, dass halt die großen Kaffeeröster, wie gesagt, sei es Chibo, sei es JDE oder Nestle, dass die halt sagen, Mensch, das sind ja interessante Themen, das sind wirksame Projekte, dass sie die übernehmen wollen. Da sind wir halt auch stark am Arbeiten und schauen, dass wir halt unsere Ideen halt auch weiter in den Sektor bringen, damit unsere Ideen halt von anderen übernommen werden. Also das ist ganz wichtig für das ganze Thema Skalierung, nicht? Wir haben vorhin darüber gesprochen, was versucht dann ja doch immer alles größer zu machen. Aber wenn wir wirklich unsere hoffentlich funktionierenden Ansätze in die Breite bringen wollen, dann müssen wir halt auch damit mit anderen Playern sozusagen zusammenarbeiten. Das Thema Klimawandel ist wahnsinnig wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr wahrscheinlich nicht den Kakaomarkt im letzten Jahr verfolgt habt. Der ist wahnsinnig in die hohe Höhe geschossen. Ähnlich war es auch beim Kaffee. Das ist halt dadurch jetzt, dass der Klimawandel halt wirklich langsam zuschlägt, nicht? Und wir haben in Brasilien, ist der größte Kaffeeproduzent der Welt. Wenn es da Trockenheit oder wenn da der Regen ausbleibt, dann schnellt der Kaffeemarkt in die Höhe. Also das ist auf jeden Fall, hat der Klimawandel große Auswirkungen. Und für den Kleinbauern, ich meine, man sieht es ja auch in Deutschland hier, nicht? Trockenheit, Starkregen. Das sind einfach Wetterphänomene, die bisher einfach noch nicht bekannt waren. Also das Wetter ist einfach, ich spreche auch ganz bewusst von Wetter. Sind halt Wetterereignisse, die sich total ändern. Genau, da arbeiten wir mit den Bauern, wie man sich halt darauf einstellen kann. Und da ist ganz wichtig das ganze Thema Boden. Wie kann man den Boden stärker machen? Wie kann man sicherstellen, dass eben das Wasser, was drauf fällt, auch wenn es kommt, dann gut gespeichert wird und langfristig abgegeben wird? Also da sind wir dabei, mögliche agronomische Themen dazu finden. Es wird auch an trockenresistenten Varietäten geforscht. Das dauert allerdings noch, aber also es ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Unsicherheit, die Kleinbauern mit der sie umgehen müssen. Und das ist auf jeden Fall ein großes Risiko, dem sie ausgesetzt sind. Und ja, das ist schwierig.
Und geht das bis ins in die Existenzbedrohung? Ich hatte das mal, wir hatten das, glaube ich, in einem anderen Podcast auch mal, Volker, da haben wir über Wein gesprochen. Und ich hatte das von einem Bekannten gehört, der ist der erste Weinbauer in Schleswig-Holstein geworden. Ja. Also das ist jetzt eher eine positive Wendung des Klimawandels oder der Wetterphänomene. Aber da gibt es ja durchaus Studien drüber, die sagen, dass gerade in den Gebieten rund um den Äquator herum Völkerwanderungen entstehen, weil man da eben dann auch irgendwann nicht mehr leben kann, weil es zu heiß wird. Wie ist das? Also ich könnte mir vorstellen, Äthiopien, Uganda ist nicht so weit weg vom Äquator. Da kann man ja, muss man sich auch mal Gedanken machen, ne? Wie lange kann man da den Kaffee noch, egal mit welchen Hilfsmitteln, noch anbauen, ne? Ist das
auf jeden Fall
ein Thema?
Total. Also es ist halt, ich habe es vor allem in Zentralamerika viel gesehen, da sieht man wirklich, dass der Kaffee immer weiter die Berge hochgeht. Nicht? Also unten in niedrigeren Lagen wird es halt immer heißer. Da wird dann, da wechseln dann viele zu Viehzucht oder zu Kakaoanbau und Kaffee wandert halt immer weiter die Hänge hoch, was natürlich dann auch wieder ja oftmals dramatische auf die Entwaldung hat. Dann kommen halt plötzlich Gebiete, die vorher bewaldet waren, werden jetzt in Produktion genommen, einfach weil es in anderen Regionen nicht mehr möglich ist, Kaffee anzubauen. Also das sehen wir, sieht man auf jeden Fall. Und klar, das ist halt die große Frage, wo das hingeht. Insofern ist das ganze Thema Diversifizierung halt auch wichtig. Also dass man jetzt bloß nicht seine gesamte Farm halt nur auf Kaffee ausrichtet. Und wenn man in Uganda unterwegs ist und sich so eine Kaffeefarm anguckt, das sind eher Gärten. Nicht? Und, da sind Bananen drin, da sind Bohnen drin, da sind Zitrusfrüchte und. Nicht? Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr diversifizierte, auch oftmals beschattete Anbauform. Aber trotzdem, Starkregen und Hitzeschübe machen die Produktion von Landwirtschaft halt absolut immer schwieriger.
Und seid ihr schon darauf ausgerichtet oder plant ihr euch auch auf diese Veränderung auszurichten? Also es hat ja schon viel, ne, bei mir geht parallel, wenn du so erzählst, die ganze Zeit das Thema so Change Management rauf und runter bis zur Transformation, ne, vom ja. Kaffeebauern bis, dass ich dann Ziegen habe oder so, ne? Also weil sich da einfach das so ändert. Wie wirkt sich das auf euch aus, ne? Irgendwie so war vielleicht bisher gedanklich, ne, da zu 80% bei dem, was du jetzt alles erzählt hast, und 20%, da gibt's Veränderungen, wir müssen uns anpassen, und auch in der Beratung der Kaffeebauern ist es jetzt vielleicht so 50% ein Anteil, dass sich so viel verändert und ihr euch überlegt, wie geht's daran, wie ist das bei euch?
Also natürlich müssen wir uns anpassen und wie gesagt, was ich vorhin noch meinte, dass der größte Faktor ist der Unsicherheitsfaktor. Du weißt halt nicht, was passiert. Nicht? Früher war es klar, hier dann kommt der Regen, dann ist es warm, dann ist es trocken, konntest du dich drauf einstellen. Jetzt ist es halt wesentlich unübersichtlicher. Da müssen wir uns darauf einstellen. Wir müssen den Bauern im Endeffekt da Lösungen anbieten. Das Schwierige am Klimawandel ist halt, dass er nicht so klar ist. Nicht? Es ist halt, wie gesagt, erstmal das Wetter ist mal so. Du kannst dich also nicht so richtig darauf einstellen. Also der größte Change, sage ich mal, ist, dass du halt flexibel bleiben musst und dass du halt versuchen musst, dein Anbausystem so stabil zu gestalten wie möglich. Und das bedarf halt Investitionen auch einfach, nicht? Du musst halt in deinen Boden investieren. Und das sind natürlich dann auch oft Investitionen, die Kleinbauern nicht immer unbedingt einfach tätigen wollen oder können. Also das ist ein großes Thema. Ja, und wie gesagt, du kennst es ja aus deiner Arbeit, Change ist immer schwierig und wie du wahrscheinlich auch weißt, ich weiß nicht, ob du Landwirte in deinem Beratungsportfolio hast, aber die sind nur noch mal schwieriger im Wandel. Also das dauert noch länger, bis da irgendwie über Generationen bestimmte Anbauarten angepasst werden. Und das sieht man bei Kaffeebauern halt auch ganz genauso. Also es ist ist schwer.
Aber das ist ein gutes Thema, was Fortschritt angeht. Wie ist das denn hier mit digitalen Themen? Habt ihr da eine Chance, auch Technologie oder jetzt allgemein Technologie bei euren Kunden zu platzieren? Und wenn ja, was macht ihr da? Wie macht ihr das?
Ja, also es ist immer ganz interessant, nicht? Also auch gerade wenn es also viele Technologien, gerade in Afrika, Mobile Money zum Beispiel, nicht? Also das ganze Thema ist riesig. Also die brauchen gar keinen Bankaccount. Die schieben sich über ihre Handys ihre Gelder so hin und her, dass das klappt auch sehr gut. Und man kann eben auch da erreicht man viele Menschen finanziell einfach wesentlich besser. Wobei, ich finde es immer auch wieder so interessant, und das ist auch, was ich vorhin meinte, wir kommen halt ganz oft mit unseren Ideen, was Technologie eigentlich alles bringen kann und bringen sollte. Mit diesen Ideen kommen wir nach Uganda und Äthiopien, nicht? Also, oder ich hatte dieses eine Beispiel, ich habe vorher viel in Zentralamerika gearbeitet, da haben wir dann gesagt, ja, ihr braucht alle eine App und da könnt ihr dann irgendwie ganz toll auch euer Wetter beobachten. Und dann kam dieser Kaffeebauer auf mich zu, der hatte erstmal Hände, die waren so groß wie Teller, und der hatte eine Hornhaut auf den Daumen, sowas habe ich noch nie gesehen. Und der meinte, das Smartphone, das reagiert einfach nicht auf meine Finger. So, nicht? Also das sind einfach dann ganz oft so ganz praktische Themen, mit denen wir gar nicht rechnen. Also wir denken immer so, Technologie oder eine tolle App kann irgendwie so alles lösen. Deswegen müssen wir die jetzt unbedingt nach Uganda und Äthiopien bringen. Das ist halt auch ein Riesen-Change, nicht? Also und teilweise passt es eben auch nicht so, weil halt einfach die Logik der Menschen vor Ort einfach ganz, ganz anders funktioniert. Aber klar, ich meine, grundsätzlich Mobile Money ist zum Beispiel ein Riesenthema. Das ganze Thema Datenaufnahme bei uns für unsere Evaluierung wird natürlich auch alles digital gemacht, wird gleich in die Cloud geschossen und potenziell kann man da dann eben auch große Mengen an Daten verarbeiten, was uns natürlich auch hilft und neue Insights bringt. Es gibt, die ganze Klimaforschung ist ja im Endeffekt auch schon weit. Es gibt jetzt Vorhersagen, welche Kaffeegebiete halt in der Zukunft unter Umständen halt gefährdeter sind in Bezug auf Klimawandel als andere. Also da passiert schon eine ganze Menge. Die Frage ist halt immer, was bringt es dem Kleinbauern dann im Endeffekt wirklich?
Und hast du eins, ich glaube, ich gucke mal rüber zu Ralf quasi in die Sprecherkabine, ne? Da so langsam auf die Nachspielzeit wird so langsam eingeläutet. Aber nochmal, bevor es vielleicht Ralf, bevor wieder du die Frage nach dem Ausblick stellen würdest, Jan, hast du irgendwie so ein Erlebnis oder Erlebnisse, vielleicht so ganz kurz, wo du sagst, so das war richtig super, ne? Das war richtig emotional und ein schöner Erfolg für dich selber und oder für Here We Grow.
Ja, also ich bin da ehrlich gesagt auf einer ganz persönlichen Ebene unterwegs. Ne? Ich bin nach wie vor relativ regelmäßig noch im Feld. Und ich brauche das halt auch, um meine Batterien aufzuladen. Und diese Erlebnisse, die ich halt habe, wenn ich halt im Feld bin und mit Menschen rede, das ist das, was einfach mich wahnsinnig motiviert. Also das sind wenn du halt in Uganda bist, du gehst einfach zu jemanden nach Hause, die laden dich ein, da wird mit dir gesprochen, da wird dann unter Umständen eben das letzte Hühnchen nochmal geschlachtet und du sprichst da für 1,5 Stunden, 2 Stunden über das, was die Menschen bewegt und wie sie vorankommen, da ist Interesse von den Menschen lokal an was ich tue und andersrum. Also das sind so diese Erlebnisse, wo ich merke, dass unsere Arbeit einfach wirklich Menschenleben berührt und eben auch Menschenleben verändern kann. Und auch nicht nur durch die Arbeit, die wir machen, sondern auch durch die Perspektiven, durch den Austausch der Perspektiven, die wir reinbringen. Und das ist einfach Wahnsinn und das ist einfach super motivierend. Und ich bin immer so beeindruckt von dieser Gastfreundschaft und der Offenheit der Menschen lokal. Wenn ich mir überlegen würde, hier bei mir in Hamburg würde jemand aus Uganda an meiner Haustür vorbeilaufen, weiß ich nicht so genau, ob ich da jetzt gleich sagen würde, komm rein und ich mache dir erstmal eine Pizza und wir sprechen erstmal eine Runde. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend und ja, was einfach immer so meine Energie hochhält und warum ich diesen Jump mache. Ich glaube, ja, dieses Brückenbauen zwischen den Welten, auch wenn man ja nur begrenzt, ich meine, die Welt werden wir von heute auf morgen nicht verändern können, aber selbst wenn man im kleinen Rahmen was verändern kann, ist das wahnsinnig toll.
Ja, es ist ein tolles Bild, was du da gemalt hast mit dem Brückenbauen. Ich glaube, da brauchen wir gerade ein paar mehr von deiner Sorte, auch in unterschiedlichen Bereichen. Das ist, glaube ich, super wichtig und auch sehr, sehr wertvoll, glaube ich, auch sowas zu tun. Und Volker hat es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Wie siehst du denn die Zukunft von Here We Grow und auch für dich? Kannst du das sagen? Also lebt ihr da mehr so, auch wie du es gerade beschrieben hast, von der Situation oder habt ihr jetzt auch harte Ziele für die nächsten 3 bis 5 Jahre, wo du dann sagst, okay, das möchte ich erreichen? Wie siehst du die Zukunft von Here We Grow?
Also wir sind in der jungen Phase, in der wir jetzt noch sind. Wir nennen die Evidenzphase. Das ist also der Zeit, wo wir im Endeffekt lernen wollen, ob welche Projekte und welche Ansätze funktionieren. Die wollen wir dann halt jetzt ab 2027 in die Replizierung bzw. Skalierung bringen. Und das ist nochmal für uns nochmal ein ganz neuer Arbeitsmodus. Also wir müssen da dann halt schauen, wie wir unsere Gelder noch fokussierter einsetzen auf die Dinge, die funktionieren. Und wir müssen halt auch Partnerschaften suchen. Und das ist eben für uns jetzt nochmal als Organisation ein großer neuer Schritt. Also wie können wir auch weitere Gelder aus der Privatwirtschaft, von anderen Stiftungen für unsere Ideen nochmal motivieren. Und das sind eigentlich so die großen Ziele jetzt, die die Ergebnisse, die wir haben, noch besser dokumentieren und damit, um damit den Sektor und andere Organisationen nochmal zu aktivieren, um in die gleiche Kerbe zu schlagen in dem Sinne und dann eben unsere Wirkung hoffentlich noch größer zu machen.
Super, Jan. Also das war, ich fasse das nochmal für unsere Zuhörer zusammen. Spieltag 41, Auswärtsspiel auf anderen Kaffeefeldern. Jan van Enden, ein super, auch am Ende fand ich sehr berührendes Statement. Und wir haben auch hier, glaube ich, in den letzten 30 Minuten einen super Perspektivwechsel von dir bekommen. Angefangen hat's mit dem Thema Wohlstand. Was ist eigentlich Wohlstand? Wir sehen das ja immer sehr materiell, aber du hast uns auch andere Formen von Wohlstand mal nahegebracht, nämlich bei unter anderem war 30% der weltweiten Kaffeebauern aus Äthiopien und Uganda und die Erfahrungen, die du da gemacht hast. Und ich habe auch gelernt, dass ein Jahreseinkommen von 1.500 Euro durchaus zufrieden machen kann, nämlich genau von den Bauern, die du da immer besuchst und denen, die du da auch trainierst, mit denen du redest. Weiterhin habe ich gelernt, dass Kaffee leider dank des Klimawandels oder der Wetterphänomene den Berg hochwandert, also sich neue Sphären sucht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir Menschen wie dich haben, Jan, die auch versuchen, Brücken zu bauen. Also das fand ich wirklich ein super Bild, damit wir, und das hast du dann am Ende auch nochmal ausgeführt, ab 27 dann auch mit Here We Grow in die Skalierung gehen können. Ich wünsche euch dafür und wir wünschen euch dafür alles Gute, dass euch das gelingt mit der Skalierung, weil das ist wirklich, glaube ich, den Aufwand wert, dass am Ende auch mehr bei rauskommen kann. Und damit sind wir heute schon am Ende des 41. Spieltags. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr dabei wart und wir freuen uns schon auf den nächsten Spieltag und bleibt uns treu und sportlich. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.